Und bei mir ist der Quink.
Ja, meine Damen und Herren, dieser Eingang war nicht abgesprochen. Und bei mir ist der Demon und hat gerade Geräusche gemacht, die ich noch nicht zu interpretieren in der Lage bin. Demon, was sollte das?
Ja, kennst du das, Quink, wenn du, angenommen es wäre Sommer, ja? Also ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, weil alle HörerInnen hören das ja allerfrühestens im Dezember oder so, wenn ich das mal geschnitten habe. Und du kennst das vielleicht, im Sommer ist es manchmal warm, ein bisschen. Und wozu man dann neigt, ist kalt duschen. Bist du ein Kaltduscher oder eher nicht so?
Eher nicht so.
Okay. Also ich bin bekennender Kaltduscher und deswegen bin ich auch ein Riesenfan. Das sage ich hier jetzt ganz offen. Also da könnt ihr mich jetzt für verurteilen, da könnt ihr mir LeserInnenbriefe schreiben, die also irgendwie unflätig sind, mich beleidigen und sagen, was für ein krankes Schwein ich bin. Aber ich sage, wie es ist, ich bin ein Riesenfan von Hauptschlagadern. Und der Grund, weswegen ich das sage, ist, dass mir aufgefallen ist, dass Hauptschlagadern ziemlich mächtige Werkzeuge sind. So, und für den Fall, dass also auch ihr, so wie ich, gerne kalt duscht oder kalt baden geht oder sonst irgendwas, dann kennt ihr dieses typische Gefühl, dass ihr, dass einfach sehr kalt ist. So, und ich habe sehr lange gerätselt, Quink, wie ich das umgehen kann. Hast du eine Idee? Wie würdest du das machen? Also angenommen, du würdest das mögen, aber du würdest jetzt nicht diesen Kälteschock mögen. Was würdest du machen?
Mal schön, wenn ihr kalt duscht oder kalt baden geht, dann kennt ihr das Gefühl, wenn es kalt ist.
Oh.
Was würde ich machen? Raussteigen aus der Badewanne oder aus der Dusche?
Ja, aber dann...
Weil ich es nicht mag, wenn es kalt ist.
Aber du willst das jetzt machen. So, also meine erste Idee oder etwas, was ich...
Lass mich in eine völlig andere Person hineinversetzen.
Also etwas, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn ich... Und das werden jetzt wirklich alle wirklich kennen, so, dass wenn mein Kopf erstmal unter der kalten Dusche ist, ich mich dann auch dran gewöhne. Also ein Beispiel ist, wenn ich in einer Sauna bin zum Beispiel, da sind kalte Duschen zwischen den Becken häufig, ja. Entschuldigung, zwischen den Saunen meine ich und zwischen den Becken, wenn das denn eine Sauna ist, die auch so ein Salz- und Solebad oder sowas hat, dann sind da jedenfalls so überall kalte Duschen, um halt eben diesen Temperaturumschwung möglichst, nicht? Und das Blut, und ihr wisst schon, also ich kann das jetzt physikalisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist mir also einfach aufgefallen, wenn ich mich einfach ganz stoisch unter so eine kalte Dusche stelle, und da bleibe ich dann einfach an 1,5 Sekunden oder sowas, dann ist das zwar sehr unangenehm, aber dann geht es danach und danach ist dann auch gut. Und das fühlt sich danach dann auch nicht mehr schlimm an und ich muss dann nicht nach 1,5 Sekunden sofort da weg, sondern dann kann ich auch 10, 20 Sekunden kurz mal mich abduschen und dann ist aber auch nicht mehr wild. Also es muss irgendwas damit zu tun haben, habe ich mir gedacht. Ja? So, dann habe ich mir gedacht, gut, was ist denn, was hat denn der Kopf? Sondern er hat viele Nerven natürlich. Das heißt, das ist schon so ein Hinweis darauf, ja, dass du den Körper irgendwie abstumpfen kannst. Aber es ist wirklich unangenehm. Also kann sein, dass das jetzt für euch sehr angenehm ist. Für mich ist das sehr unangenehm. Und dann habe ich also weiter rumprobiert und mir ist dann aufgefallen, was auch geht, ist, wenn du dir, also jetzt in einem Schwimmbad hängt der Duschkopf da, der ist so fest installiert, aber wenn du es zu Hause machst, dann kannst du ihn ja so abnehmen. Und er ist also im Kopf nicht so angenehm und es ist ja auch überall gleichzeitig kalt, das ist ganz eklig. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich das gegen meine Brust, also praktisch so auf Höhe des Herzens, ja, mache, dann ist der Effekt ähnlich. Es ist weniger kalt, weil du eben nicht überall gleichzeitig, sondern nur so an der Brust praktisch. Und dann geht das auch und gleiches Prinzip. Und das Problem hier ist, ihr werdet das vielleicht kennen, was ist unter, also so ein bisschen weiter südlich von der Brust, so richtig der Schritt. Und das ist auch sehr unangenehm. Ja, also kaltes Wasser direkt in den Schritt, wenn einem sehr warm ist. auch da mag es verschiedene Erfahrungsberichte geben, ist für mich nicht so angenehm. Naja, also auch wieder doof. So, und dann ist mir Folgendes klar geworden. Im Oberschenkel haben wir eine richtig fette Hauptschlagader, die macht, dass das Blut nicht nur ins Bein rein, sondern auch aus dem Bein wieder rauskommt. Und so ein Bein ist ganz schön groß und dick, also vor allem meins. Aber auch so prinzipiell sind Beine erstmal recht groß. Und das da runter zu pumpen ist nicht so schwer, weil Schwerkraft, aber es wieder hoch zu pumpen ist ganz schön schwer. Und deswegen ist die Hauptschlagader ziemlich dick. Und was also funktioniert, und jetzt kommen wir endlich zu der Conclusio, ist, ihr könnt ins kalte, also ins Bad reinsteigen und den Duschkopf mit dem kalten Wasser einfach an euren Oberschenkel kurz dran halten. Und zwar so, dass ihr nicht so in den Schritt rein und auch sonst nirgendwo, ne? Und das geht wirklich innerhalb von Sekunden, 1-2 Sekunden. Und danach könnt ihr den kalten Duschkopf nehmen, euch ihn direkt über den Kopf halten und ihr spürt gar nichts. Es ist überhaupt nicht mehr schlimm. Kein bisschen. Sondern ihr habt dann nur noch dieses erfrischende, fast schon warme Gefühl im ganzen Körper plötzlich. Und das finde ich total faszinierend. Und das war das Geräusch, was ich gerade gemacht habe. Also das war eben nicht das, was ich mache, wenn ich das mit gegen die Oberschenkel, sondern das ist, wenn ich oben auf dem Kopf. Und ich habe mir gedacht, lasst euch da mal dran teilhaben. Das ist ja wichtig. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast.
Ja, das war unsere Folge übers Kaltduschen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, aber das war nicht das Thema, das wir besprochen hatten für heute.
Achso, Entschuldigung. Gut, ein kleiner Disclaimer noch. Ihr werdet in den vergangenen und diesen Folgen und überhaupt ganz viele Soundschwankungen hören. Das hängt damit zusammen, dass ich gerade dolle Soundprobleme habe, die ich jetzt nicht erklären werde. Am Ende denke ich, dass so ein hoffentlich so nach dieser oder einer der baldigen Folgen dann das geklärt ist. Es kann also immer zu so ein paar Schwankungen kommen. Wenn ihr irgendetwas ganz besonders toll fandet, bitte sagt mir nicht, was nicht gut klingt, weil das höre ich. Aber wenn ihr irgendwie sagt, da klang es jetzt sehr, sehr toll, schade, dass es jetzt nicht mehr so klingt, könnt ihr mir das in irgendeiner Form feedbacken, dann kann ich das versuchen, hinterher zu rekreieren. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann zumindest mein Bestes tun. Das heute ist ein bisschen zusammengeschustert, einfach zum Sagen. So. Und bevor wir jetzt auf das Thema kommen, was wir eigentlich besprochen hatten, werden wir allerdings, lieber Quink, leider nochmal erklären müssen, was wir überhaupt machen.
Ja, herzlich willkommen beim Postcast. Der heißt Postcast, weil wir uns gewöhnlich mit Sachen beschäftigen, die entweder in der Vergangenheit sind oder, wenn sie denn nicht in der Vergangenheit liegen, dann beschäftigen wir uns mit dem, was bislang davon in der Vergangenheit liegt. Und zwar sind es Diskurse, die wir uns hier insbesondere ansehen wollen, nämlich Diskurse über Themen des Lebens, der Gesellschaft, der öffentlichen Beisammenseiung. Wir schauen uns an, waren diese Diskurse, diese Debatten, waren die sinnvoll, wurden die sinnvoll geführt, wurden die ad absurdum geführt, ist da überhaupt irgendetwas bei rumgekommen oder sind wir alle eigentlich dümmer als vorher? Das erörtern wir heute an einem Beispiel, das der Demon ausgewählt hat. Und vielleicht möchtest du uns kurz erzählen, worüber wir heute im Speziellen reden.
Genau, wir reden heute, und das lest ihr ja bereits am Titel des Podcasts, der euch vorliegt, wir reden heute nämlich über Gatekeeping.
Ja.
Das
war der Titel, den ich dir vorhin diktiert habe.
Richtig, genau. Und ich habe keine Ahnung, was das mit dem Thema, was ich gedacht habe, worüber wir reden, zu tun hat. Deswegen bitte ich dich, das jetzt kurz zu umreißen. Was habe ich denn gesagt, also vielleicht habe ich ja auch was Falsches gesagt oder so. Was habe ich gesagt, worüber wir eigentlich reden wollen?
Das grobe Prinzip ist, dass warum tauchen gewisse Sachen in Medien auf und andere nicht? Warum werden Dinge breitgetreten? Warum nicht? Und Gatekeeping liegt da schon sehr dran, die Gatekeeper-Theorie. Ich weiß nicht, ob du von der weißt. Sie kam in meinem Studium mehrfach vor, aber ich glaube, ich habe auch was anderes studiert als du.
Das ist das eine und das andere. Ich mit Gatekeepern habe ich natürlich völlig andere, wie soll ich das, Assoziationen, kann man vielleicht sagen. Und das hängt damit, oder hauptsächlich eigentlich damit zusammen, dass Gatekeeping in meiner Wahrnehmung etwas ist, was man unter so Fanbases hat, von irgendeinem Hobby zum Beispiel. Ja, also nehmen wir jetzt mal was Unschuldiges, nehmen wir mal Sound. Ja, Sound ist ja sehr technisch Und wie wir alle wissen, ist es so, dass ja Frauen tendenziell sehr schlecht darin sind, was mit Technik zu machen. Und deswegen.
Ja, schlimm, ne?
Genau. Und deswegen sollte man da also sehr vorsichtig sein. Und wenn also eine Frau versucht, irgendwas mit Audiotechnik zu machen, dann sollte man erstmal sowas fragen. Auch sag mal, ganz prinzipiell, identifizierst du dich als Frau? Kannst du Kinder gebären? Hast du einen Uterus? Hast du eine Vagina? Weil all diese Sachen beeinflussen natürlich ganz extrem dein technisches Verständnis. So. Und wenn du das halt.
Ist jetzt doof, dass wir hier einen Podcast machen und niemand dieses große blinkende Ironieschild sieht, dass wir
die ganze Zeit aber auch halten. Exakt. Nein, also jetzt mal im Ernst. Also, aber so, und das wäre jetzt also Gatekeeping. Ja, wenn ich also eben sage, und das war jetzt ja nur ein Beispiel, aber wenn ich ihm einfach sage, es gibt eine In-Group und eine Out-Group und diese In-Group, die darf sich zum Beispiel zu einem Thema äußern, die hat Ahnung von irgendwas und um da aber reinzukommen, gibt es eben Gatekeeper, ne? Also Leute, die wie so Brückentrolle vorne vorstehen und sagen, du ja, du nein und wehe, ihr macht trotzdem mit, so nach dem Motto. Und das ist, was ich unter Gatekeeping verstehe. Wie das jetzt allerdings konkret mit der Thematik zusammenhängt, die ich im Kopf hatte zumindest, weiß ich noch nicht so richtig. Wer den Podcast kennt, weiß, ich weiß, der Quinksilver Postcast und es ist auch netter, aber eigentlich ist es auch Postcast, weil es halt eben Post, also der lateinische Nachgriff ist. Aber egal, jedenfalls. Der weiß oder die weiß, die Person, der Kreis von Leuten, will ich sagen, die das hören, dieser Kreis, die In-Group sozusagen, die weiß, dass der Postcast auch schon immer so ein paar Trigger hat. Und eine Debatte, die wir jetzt also gerade ganz viel haben, in den vor allem deutschen Medien, wir beschäftigen uns ja ganz viel mit deutschen Sachen, schwappt aber auch in andere deutschsprachige Bereiche rüber, das ist die, und da gibt es diverse Begriffe für die Berichterstattung, ja, zu der Band Rammstein. So, und die ist gerade ganz, ganz, ganz viel in den Medien. Und da gibt es Leute, die finden das gut, dass das viel in den Medien ist. Da gibt es Leute, die finden das nicht gut. Da gibt es, wie gesagt, die verschiedensten Begriffe für von Berichterstattung über Hexenjagd, über sonst was, ja. Und da gibt es ganz viele Fragezeichen, wann man wie eigentlich über was berichten sollte. Und es gibt offensichtlich Leute, die finden, das ist jetzt gerade ein wichtiges Thema und andere Sachen nicht. Eine andere Geschichte, die ebenfalls gerade kurz um die Ecke ist, ist der Heizungshammer, hieß es, glaube ich, in Deutschland, von Robert Habeck. Da kommt der nämlich in eure Häuser rein, die ihr alle besitzt. Also mit Mitte 30 habt ihr hoffentlich alle Häuser, weil also das ist ja wohl Standard in Deutschland. Und der kommt da rein und wenn ihr noch eine Gasheizung habt, nächstes Jahr, reißt ihr euch die raus. Mit dem Hammer. Mit seinem Hammer. Also er selber persönlich auch. Oder die Polizei. Eins von beiden. Ja, so. Weil er kann nicht überall gleichzeitig sein. Manchmal schickt ihr euch einfach die Polizei vorbei und reißt die raus. Hat die Bild-Zeitung aufgedeckt.
Und die impfen euch auch.
Die impfen euch außerdem. Hat die Bild-Zeitung aufgedeckt, kurz nachdem ihr aufgefallen ist, dass sie nicht weiß, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Ihr wisst vielleicht den groben, das grobe Ding. Und man kann natürlich jetzt dem Hagen sagen, ja, das ist aber die Bild-Zeitung, ja, das ist jetzt aber die linke Mainstream-Media, ja, das ist jetzt alles fair, aber am Ende gibt es also eben, das ist, worauf es ankommt, die Entscheidung, etwas zu berichten und andere Themen sind dann wieder weg. Und das ist gerade in der heutigen Zeit natürlich sehr, sehr volatil, also sehr, sehr wechselhaft. Es ändert sich schnell, ja, instabil könnte man sagen. Also wir können nicht heute sagen, was morgen die Schlagzeilen sind. Wir haben eine profunde Ahnung, weil man so ein bisschen, auch in dem heutigen Medienzyklus, der ist noch nicht so schnell, dass man so gar nicht eine Ahnung hat, wie das Playbook funktioniert. Aber du kannst halt eben nicht mehr so hundertprozentig sagen, du weißt jetzt nicht, oh, das ist gerade ein wichtiges Thema, Stichwort Heizungshammer, und das bleibt jetzt auch. Ja, sondern es kann eben sein, dass mit Anfang nächster Woche übers Wochenende jetzt irgendwas Neues rauskommt und dann ist das plötzlich nicht mehr interessant oder es wurde irgendwas beschlossen oder. Und dann gerät das in Vergessenheit, obwohl das Thema nicht abgeschlossen ist. Das heißt nicht, dass nur weil etwas irgendwo rausgeht aus den Medien, heißt das nicht, dass es völlig irrelevant ist oder dass da jetzt eine Entscheidung herbeigeführt wurde oder sonst irgendwas. Es kann einfach sein, dass Dinge plötzlich aufploppen, plopp, und dann plötzlich wieder weg sind. So, und das war's dann. So, und dieses Phänomen, das war das, worüber ich mit unter anderem reden wollte, anhand dieser Beispiele jetzt unter anderem. Und genau. So, ist es das, was du auch verstanden hast, Quink?
Ja, denn in der Kommunikationswissenschaft nennt man das Gatekeeping. Das ist da ein feststehender Begriff. Und ich bin ja Kulturwissenschaftler und zur Kulturwissenschaft gehört auch ein bisschen Kommunikationstheorie dazu. Und da kommt dieser Begriff halt ganz schnell, dass halt irgendjemand bei Medien entscheiden muss, was kommt vor und was nicht. Das ist dieses Gatekeeping. Und das ist eine ganz normale, alltägliche Geschichte, weil jetzt stupide formuliert, irgendwann ist die Zeitung halt voll. Beziehungsweise die Zeitung muss halt auch, kann nicht ewig viel Seiten hinzufügen und kann auch nicht ewig viele JournalistInnen bezahlen, um noch mehr Sachen zu schreiben. Das heißt, irgendwo muss jemand sagen, okay, du machst das und das Thema, das lassen wir halt mal raus, da kümmert sich jetzt niemand drum. Oder auch, okay, du hast jetzt hier einen netten Artikel geschrieben, aber das Thema finden wir jetzt nicht so wichtig, wir wollen den Platz lieber dafür verwenden, diese Story ein bisschen größer abzudrucken oder wie auch immer. In Online-Medien kommt es ja auch vor, dass Sachen dann nicht gebracht werden, weil man sagt, ja, aber wen interessiert denn das, damit verdienen wir keine Werbung und so. Das ist Gatekeeping und das ist auch etwas völlig Normales und es führt öfters mal zu sehr viel Missmut und Verwirrung. Man muss nur mal googeln, Tagesschau berichtet nicht, wie viele empörte Artikel es über Dinge gibt, die Tagesschau alles nicht berichtet hat. Ja, weil die Tagesschau auch eine 15-Minuten-Sendung ist und die ein paar Prinzipien hat, wie ja Sachen, die sich hauptsächlich lokal abspielen und das kann ein fieser Mord sein. Darüber berichten wir nicht, weil das keine Konsequenz für Deutschland als Großes hat oder Ähnliches.
Ist ganz lustig, weil wir hatten, daran erinnere ich mich tatsächlich sogar noch, ich bin auf die Realschule gegangen, vielleicht als kleiner Disclaimer. Und wir hatten damals in der Realschule die Wahl zwischen, also entweder konnten wir Französisch wählen als zweite Fremdsprache oder Sozialkunde. So. Und ist total fair, ne? Weil also gerade für Menschen, die so wie ich nicht so besonders tiptop in Sprachen sind, war natürlich die Wahl relativ rasch getroffen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was es da alles für tolle Winkelzüge und Tricks gab. Der wichtige Punkt nämlich war, dass wir also in Sozialkunde, was mehr oder weniger Sozialwissenschaften halt runtergekocht auf das entsprechende Niveau einer, was war das, 7., 8. Klasse Realschule war, zur damaligen Zeit. Und da gab es eine Karikatur oder ein Bild oder wie auch immer man das eben nennt. Wahrscheinlich würden die es Karikatur nennen. Ich fand es ganz furchtbar gemalt. Ich bin ja Designer, ihr wisst das. Und da gab es also dieses Bild von einem Mann, der in seinem Sessel sitzt und so eine Zeitung aufgeklappt hat und sagt, ah, wie gut, dass immer nur so viel auf der Welt passiert, wie in meine Zeitung reinpasst. So. Und darüber haben wir damals geredet. Ich habe nie verstanden, warum. Also damals habe ich nicht verstanden, was das, weil es kam mir auch so unglaublich, wie soll ich sagen, engstirnig vor. Und ich habe mir halt so gedacht, na, aber niemand sagt sowas ja. Niemand denkt sowas. Niemand glaubt wirklich, dass nur so viel passiert, wie in Medium X reinpasst. Tagesschau, eine Zeitung, ein Podcast, was auch immer man möchte. Niemand glaubt, dass es einen Komplettheitsanspruch von etwas gibt. Und das war halt damals. Lustigerweise würde ich heute das so nicht mehr denken und auch nicht mehr sagen. Ich glaube nämlich, dass es sehr wohl Leute gibt, die diesen Komplettheitsanspruch haben, oder?
Ja, es gibt Leute, die diesen Komplettheitsanspruch haben, für die es völlig undenkbar ist, dass jemand da eine Auswahl treffen muss und die deswegen auch völlig empört sind, dass gewisse Themen in gewissen Medien nicht vorkommen.
Und die dann auch gleich immer von Zensur reden. Also daher kommt das, glaube ich. Ne? Also ich glaube, weil, also einfach um das, um mal diese Tragweite zu erklären, das geht so weit, dass vor allem während der gerade vergangenen Corona-Pandemie, und damit will ich jetzt keine medizinische Aussage treffen. Ja, da gibt es Leute, die sagen so und so, aber ihr wisst, was ich meine. Also die größten Einschränkungen der Corona-Pandemie für die Gesamtbevölkerung sind vorbei, glaube ich, zumindest in Europa, so wie ich das überblicke. Und das ist das, was ich also meine. So, also und während dieser Zeit haben sich mehrere, also eigentlich andauernd alle möglichen Sender, vor allem in öffentlichen rechtlichen Medien, nicht nur in Deutschland, auch in zum Beispiel, ich verfolge ein bisschen auch die britischen Medien, BBC und so weiter, alle genötigt gesehen, nochmal in die Kamera zu sagen und nochmal zu zeigen und nochmal zu erklären, wie Nachrichten gemacht werden. Und dass sie also nicht einen stehenden Kanal zum Premierministerin, zur Bundeskanzlerin, zur irgendeinem Ministerium haben und so weiter, wo die also zeigen müssen, hier das und das ist das, was wir heute Abend senden wollen, dürfen wir. Oder wo die, also MachthaberInnen, anrufen können und dann eben sagen können, also heute Abend bitte mal jetzt nichts berichten über den Amoklauf oder heute Abend bitte mal jetzt hier nichts berichten über dieses und dieses Gesetzpaket, was ja super empörend ist, weil wir brauchen gerade die Zeit oder so. Also so, ne? Und die haben sich also alle genötigt gesehen, das zu erklären. Weil eben viele Leute glauben, dass wenn etwas irgendwo nicht vorkommt, dass daher kommt, dass jemand das verboten hat. Und das, und du sagst jetzt also, das ist aber eigentlich gar nicht so, sondern das ist halt Gatekeeping, was aber doch schon so klingt, als würde es jemand verbieten.
Von am Morgen ruft Angela Merkel an und sagt, was am Abend in Nachrichten kommen soll, ne?
Ja, genau. Und dann, Entschuldigung, aber das ist auch mal so, weil dann hast du da irgendwie einen, weiß ich auch nicht, Ingo Zamperoni oder sowas, der halt dann wirklich in den Tagesthemen sich da in die Kamera, also vor die Kamera stellt und in die Kamera rein sagt so, ja, also bei mir hat noch nie jemand angerufen und mir das und das gesagt. Und ich denke mir so, ja, aber das wäre doch genau das, was ich sagen würde, wenn das jemand bei mir machen würde. Verstehst du, was ich meine? Egal, erzähl mal weiter.
Nee, also ich habe mit Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet und da ruft niemand an und so. Ich habe auch für eine Firma gearbeitet, die, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, den Berlusconis gehörte und als ich aufgehört habe, dort zu arbeiten, den Murdochs gehörte. Und ich habe da Inhalte produziert und mir hat niemals irgendjemand gesagt, was ich da machen darf und was nicht. Das kam einfach nicht vor. Also es kam vor, dass man mir gesagt hat, hier mach mal dies oder jenes, um auf Inhalte da und da hinzuweisen, die wir außerdem machen. Aber das war dann halt wirklich so Werbung untereinander und nichts weiter.
Aber was ist denn dann jetzt Gatekeeping?
Gatekeeping ist wirklich das Ding, was ist für uns, für unsere Leser, Zuschauer, HörerInnen relevant und was nicht. Und was auch tatsächlich bei einigen Medien, was passt in die Agenda und was nicht. Also die Bild berichtet andere Dinge, als die Tagesschau berichtet.
Mhm, genau. Okay, also. Dann müssen wir das aber jetzt ja noch wieder ein bisschen so absoften. Also, weil wenn du Agenda sagst, das ist ja eindeutig, so kannst du sagen, ja, aber ein Verbot ist es nicht, gut. Aber dann ist es halt eben ein Ziel, mit dem du kommunizierst. Oder mit dem du Nachrichten produzierst und damit ja auch gleichzeitig wieder eine Einschränkung. Ja, also wenn die Bild-Zeitung sagt, Wärmepumpen als Beispiel finden wir doof und jetzt schreibt bitte alle gegen Wärmepumpen, dann ist ja logisch, also das ist einfach implizit, so die müssen nicht sagen, jetzt ist es verboten, etwas pro Wärmepumpe zu schreiben. Es reicht ja, wenn sie sagen, nee, also wir als Blatt, wir müssen jetzt auf die Gefahren von Wärmepumpen hinweisen und das ist jetzt die nächsten Wochen unser Ziel, zum Beispiel. So, und dann hast du nicht gesagt, du darfst nichts Positives über Wärmepumpen sagen, sondern du hast halt eben gesagt, bitte finde mal negative Sachen zu Wärmepumpen. So, also, aber das ist ja trotzdem das Gleiche, oder nicht? Also jetzt einfach nur, weißt du, aus der Sicht von einer Person, die jetzt eben der Bild-Zeitung unterstellt, dass die gesteuert sind von X. So, also ich will einfach sagen, Agenden? Agendas?
Agenda, keine Ahnung.
Ja, die gibt's. Sagst du selber.
Ja, also bei Bild und überhaupt den Springer Medien haben wir es ja kürzlich erst erfahren, dass der Chef von Springer, Matthias Döpfner, da Nachrichten schickt, so macht mal was über die FDP, die müssen die Wahl gewinnen. Und dann passiert das auch innerhalb desselben Tages tatsächlich. Also das gibt's auf jeden Fall. Und gerade die Bild, die deren ganzes Konzept ist ja teilweise auch, wir machen Kampagnen. Wir finden etwas, was die Leute aufregt, und das peitschen wir jetzt über Wochen, vielleicht Monate durch, heben das immer wieder auf den Titel und dramatisieren das so gut es geht, weil es die Leute einfach richtig elektrisiert, die immer weiter unsere Sachen dazu kaufen. Heute, wir zeichnen auf dem 7.7., habe ich Schlagzeile gesehen, die Regierung in Trümmern. Weil halt, also ein Hauptding war halt, dass dieses Heizungsgesetz, über das wir reden, das Gebäudeenergiegesetz, jetzt vom Verfassungsgericht, wie soll man sagen, verboten wurde, dass man das jetzt schon im Bundestag beschließt und die Regierung sich dagegen entschlossen hat, dagegen anzugehen, weil sie auch weiß, dass das nichts bringt. Und für die Bild-Zeitung ist das dann natürlich hier Regierung in Trümmern. Andere Medien haben einmal gesagt, ja, Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, da darf nicht drüber entschieden werden, weil einfach die Zeit zu knapp war für die Abgeordneten, sich dieses sehr lange Gesetz, das am Freitag erst im finalen Entwurf vorlag, jetzt komplett durchzulesen und dazu ihre Punkte zu bilden. Und deswegen kommt das erst nach der Sommerpause. So. Du merkst schon, ich gehe gerade schon in Richtung Framing. Also Framing gehört natürlich auch mit dazu. Auch die Auswahl, was reinkommt, ist ja bereits mit einer Form von Framing. Also ich bringe eine Nachricht, weil die eine gewisse Institution in ein gewisses Licht drückt. Also es gab hier jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es sollte mich gar nicht wundern, wenn du es gar nicht mitbekommen hast, einen kleinen Skandal um Funk. Hast du da was mitbekommen?
Nee, Funk, also ganz ehrlich, ich habe... schon sehr, also ich glaube, den letzten Skandal, den ich von Funk mitbekommen habe, ist, dass Kurzgesagt nicht mehr bei euch ist. Aber das alles. Nee, was ist denn sonst noch?
Also erstmal bei euch, ich habe früher mit Funk zusammengearbeitet, als externer Mensch, der mit denen halt Sachen gemacht hat. Derzeit machen wir gar nichts zusammen, heißt nicht, dass wir nicht in Zukunft irgendwann mal wieder was zusammen machen.
Okay, gut, dann also bei Funk, ja, also jedenfalls so. Das ist ja auch kein Skandal, das war einfach so, wie sie es zumindest dargestellt haben, einfach halt eine Business-Entscheidung und das ist fair. Ja. So, also das ist jedenfalls so das Einzige, was ich also mitbekommen habe von Funk, und das ist jetzt auch schon wieder, was, ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar her, keine Ahnung, weiß ich nicht, schon was her. Jedenfalls. So.
Hättest du mehr mitbekommen können, in letzter Zeit haben mehr Leute Funk verlassen, aber das ist tatsächlich gar nicht das, worüber ich jetzt reden will, sondern es gab jetzt kürzlich das Ding, kennst du das Format Die da oben?
Nee, aber es klingt schon super, erzähl weiter.
Ja, ist ein Politikformat, das halt Politik erklären und zugänglich machen soll, und die haben halt einen Beitrag gemacht, ein YouTube-Video zum Thema Was ist rechts? Und haben das mit einer Insta-Story beworben, auf einem offiziellen Funkkanal, worin es hieß, hier Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz, Markus Söder, sie alle haben eins gemeinsam, sie sind rechts.
Ja, okay.
Ja, die CDU ist an die Decke gegangen, die CSU. Weil Friedrich Merz und Markus Söder da in einer Reihe genannt werden mit Leuten wie Höcke und Weidel und ihnen einfach das gemeinsame Label rechts angeheftet wird. Kai Gnifke, der derzeit nicht nur Mitglied des SWR, sondern Leiter der ARD ist, musste einen Entschuldigungsbrief an die Fraktion von CDU-CSU schreiben.
Das ist aber CSU, warte, die ist doch in Bayern, ne? Gibt's die, glaube ich.
Ja.
Das ist doch die CDU, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, die auch ganz entschieden gegen die Klima-RAF vorgeht, ne? Also diese Klimakleber.
ESU wolltest du sagen, ja.
Ja, also die Leute, wie gesagt, Klima-RAF, also du weißt schon, die Leute, die also eben ganz klar auch aufzeigen, den ganz klaren Zusammenhang zwischen Menschen, die eine Protestform wählen, wo sie also auf der Straße festkleben, zu Leuten, also wohlgemerkt schon aus linken Ideologien heraus, ja, die das also zeigen, dass eben dann ganz klarer Zusammenhang also besteht zwischen Leuten, die auch aus tendenziell linkeren Gründen Leute erschießen. Ne? Das sind die. Und die sagen, dass wobei also sind.
Kenne ich da eine schöne Podcast-Folge zu, unsere letzte.
Ja. Genau. Mhm. Ja, nee, okay, gut, ja, okay, so. Und dann musste der Kai Kniffke, der musste sich entschuldigen.
Ja. Der hat gesagt, das geht nicht, das war eine journalistische Fehlleistung.
Okay.
Da werden auch entsprechend werden Gespräche folgen.
Ja, das finde ich halt eben faszinierend. So, also. Und jetzt sind wir aber doch wieder an dem Punkt, weil was ja eigentlich dann passiert ist, auch wenn es jetzt nicht das rote Telefon gibt, aber was ja damit gezeigt wird, ist, dass wieder Menschen, die also dem politischen Apparat diese Macht unterstellen, ja wieder nicht falsch liegen. Weißt du, was ich meine? Also das soll jetzt hier nicht, ich will nicht, dass das so rüberkommt, als wenn ich jetzt hier der Auffassung wäre oder das in irgendeiner Form verteidigen möchte, dass es dieses Telefon gibt oder dass es irgendwie so eine ganz krasse, aber wir müssen hier ganz klar aufzeigen, dass es durchaus Einflussnahme gibt, Punkt. So, und ich kann total nachvollziehen, dass wenn man da jetzt nicht mit so einer akademischen Brille, wie wir beide zum Beispiel drauf guckt, sondern einfach wirklich ganz oberflächlich guckt, ja hier, die haben, ich sag mal, die Fresse aufgerissen, dann kam die CSU und die hat gesagt, hör mal zu, willst du ein blaues Auge? Und dann haben die gesagt, oh nee, dann lieber nicht. Und dann haben sie sich entschuldigt. Das ist, was ankommt. Unabhängig davon, so und dann sagen die Leute natürlich, naja, das ist jetzt ja, was in der Öffentlichkeit passiert ist. Und wer weiß, was hinter geschlossener Tür passiert.
Und also Gipfel des Ganzen war, dass ein CDU-Abgeordneter gefordert hat, dass Funk sofort in Gänze abgeschafft wird.
Ja gut, ja gut, ja, Maximalforderungen stellen, bla bla. Aber ich will einfach nur sagen, was sagst du dazu? Ist das nicht schon erstmal, also weil ich sehe immer nur, dass sofort deflektiert wird, dass also gesagt wird, ja, du hast recht, das ist passiert, aber das ist doch etwas vollkommen anderes, als wenn jetzt Angela Merkel und dann alles, was wir gerade gesagt haben, wieder negiert. Und das stimmt. Es ist aber doch jetzt nicht so, dass es total fernab der, wie soll ich erklären, logischen Wahrnehmung von Menschen ist, dass sowas passieren könnte. Unabhängig davon, ob es jetzt wirklich passiert oder nicht. Wir können doch nicht gleichzeitig hingehen, sagen, was hier, Corona-Leugner, die sowas behaupten, die sagen, wir werden alle gleichgeschaltet, das sind alles Nazis, weil die sind auch doof und scheiße und überhaupt, die machen alles Kacke und so und behaupten hier Lügen und die sagen, wir werden alle von denen da umkontrolliert, werden wir aber gar nicht. Und dann passiert aber sowas in der Öffentlichkeit, während alle zugucken. Ja? Während einfach alle zugucken. Und es ist ja jetzt nicht einmal das Beispiel, was ich gewählt hätte. Es ist ein viel besseres Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, was du gerade gebracht hast. Ich komme gleich noch auf ein anderes. Aber so, ja, und das ist doch sensationell, dass wir hier ein Beispiel dafür haben, dass das rote Telefon doch existiert, nur halt anders. Ja, so. Und dass wir aber dann eben gleichzeitig sagen, nee, also natürlich, klar, wenn du jetzt Druck über die Öffentlichkeit aufbaust, das funktioniert auf jeden Fall. Aber intern, hinter vorgehaltener Hand, wenn keiner guckt, da gibt's solche Mechanismen gar nicht. Und also sorry, ab davon, dass es nicht nur gar nicht mal so dass es nicht nur gar nicht mal so weit hergeholt ist, wenn du dir halt einfach anschaust, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgebaut ist, der ist ja durchzogen von Einflussnahme. Und der soll ja auch durchzogen von Einflussnahme sein. Dafür gibt es ja die ganzen Gremien, ja, wo zum Beispiel die Kirche drin ist. Wo
die Einflussnahme soll halt ausgewogen sein.
Genau. Aber ich will das einfach nur ganz klarstellen, weil ich habe das Gefühl, dass diese Einflussnahme immer erstmal bestritten wird, komplett. Dass also ne, dass dieses unabhängige Medien, dass das so wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, dass man vergisst, dass es halt eben gar nicht so ist. Und zwar rede ich hier noch von direkten Einflüssen. Eben dieser direkte Einfluss, den du gerade aufgezeigt hast, von etwas passiert, die Partei, CSU, beschwert sich und nicht nur muss man eine Entschuldigung formulieren, was ich schon sehr grenzwertig finde, sage ich ganz ehrlich, finde ich sehr grenzwertig, sondern noch dazu dann da so sagen, ja, und jetzt werden auch noch irgendwelche Gespräche geführt. Also, Entschuldigung, aber was kommt denn in diesen Gesprächen dann vor? Ja, was wird denn da beredet?
Das habt ihr aber ein bisschen zu sehr überspitzt, Leute.
Ja. Und was hat das dann zur Folge? Sag's mir.
Wir müssen uns erstmal, machen wir mal gerade einen Schritt zurück und schauen uns nochmal das große Ganze an, nämlich wie diese Mechaniken insgesamt funktionieren.
Ja, bitte.
Weshalb ich das Beispiel gerade nämlich gebracht habe, ist ja, wer berichtet das denn überhaupt? Glaubst du, das steht in der Taz, dass das passiert ist? In der Taz steht nur das Endergebnis, dass Knüpfke da den Brief schreiben musste, um sich darüber zu beschweren, dass natürlich Taz, Welt, Bild, insbesondere Bild wieder in diesem Fall, das natürlich so hochgepusht haben, dass die Union da wieder ihre Plattform hatte, um sich zu beschweren, wie schlimm sie doch diskriminiert wird in diesem linken Staatsfunk. Staatsfunk haben sie aber jetzt nicht gesagt, aber in diesem linken Funk tatsächlich von ARD und ZDF, dass man sich da halt auch gezwungen sah, entsprechend zu reagieren. Hätte es diese Bühne nicht gegeben, ich glaube, viele sogar hartgesottene CDU-CSU-Politiker hätten mit den Schultern gezogen und gesagt, ja, haben sie halt mal ein bisschen scheiße formuliert. Aber naja, aber dadurch, dass, dass es diese Bühnen eben gibt, auf denen dieses Ganze, es ist ja auch ein Theater. Es ist ein Theater der Empörung. Je mehr du dich öffentlich empören kannst, je mehr Leute du damit wiederum erreichst, die du mitempören kannst, die dann auch wieder sagen, ja, ich hab's ja schon immer gesagt, hier, Funk, das da ist alles links, ist übrigens tatsächlich ein Punkt, den ich auch wahrnehme, der wird da oben in dem Hochhaus, wo die sind, hier in Mainz, wird der durchaus auch so geteilt. Ja, wir sind eigentlich zu links, wir brauchen eigentlich ein paar konservative Meinungen, aber immer wenn wir da was, wir haben ja mal selbst mal eine ganze Folge gemacht über, wie hieß sie noch?
Franziska, I guess.
Franzi Schreiner oder so, ja. Irgendwie
Schreiber.
So. Schreiber, Franzi Schreiber, genau. Ex-AfDlerin, dann ein bisschen davon weg, aber immer noch konservativ, die dann ihren eigenen YouTube-Kanal hat und dann bei Funk war, die ein paar Leute ganz furchtbar fanden und wir so, ja Gott, die sagt ein paar Sachen, die falsch sind, aber im Prinzip ist das doch eigentlich, naja, die ist da auch nicht mehr bei Funk und die haben jetzt eigentlich derzeit kaum so explizit konservative Stimmen. Die sind schon tatsächlich von dem, da gab es auch kürzlich eine Studie zu, wie Funk Realität konstruiert. Dazu sei gesagt, dieses Ding Realität konstruieren, das ist Journalismus 101, so nennst du das. Du untersuchst dann halt, wie Monitor Realität konstruiert, wie die Bild Realität konstruiert und wer andauernd halt ein Medium liest, was für ein Bild von der Realität hat diese Person. Das ist da so ein stehender Begriff. Das heißt nicht, dass Funk irgendwie eine Realität konstruiert, die halt bewusst abseits der realen Realität ist, sondern dass die halt ein gewisses Bild mit wiedergeben. Und das ist halt genau das. Also da wurde in der Studie halt auch konstatiert, dass das nicht alles sauber ist, wie sie machen, dass es jetzt teilweise auch einseitig ist. Und ja, das ist so. Das sagen die selbst.
Aber ja, sie haben halt der Begriff, die Forschung dazu ist dann halt eben die Medienwirkungsforschung. Ja, also das ist eben das, was du versuchst zu machen, nachdem etwas ausgestrahlt wurde, nachdem eine Kampagne gefahren ist oder aber auch einfach nachdem also das ist so eine der größten, wichtigsten Sachen ist, die sogenannte Sonntagsfrage, ja, wo einfach gefragt wird, hey, wenn heute Bundestagswahl wäre oder diesen Sonntag Bundestagswahl, wen würden sie denn wählen? So, und dann hast du halt die Parteien, die so Standard sind und dann kommt da irgendwie raus, oh krass, die AfD, 20%, ja, und dann berichtest du ab jetzt 4 Wochen lang darüber AfD, 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 AfD hier und da und da und ich habe noch mal ein paar Stimmen zur AfD und AfD Und dann stellst du fest, nach 4 Wochen, ach du meine Güte, jetzt sind die auf 24%. Was ist denn jetzt passiert? Wie konnte das denn passieren? Wir haben doch die ganze Zeit über die AfD geredet. Die müssen doch jetzt eigentlich weniger sein. Aber das ist ja nicht, also sorry, und das wissen wir halt einfach, also am allerbesten hat man es halt in den amerikanischen Wahlen Hillary Clinton gegen Donald Trump gesehen, wo Clintons gesamter Wahlkampf darauf basierte, dass sie gesagt hat, Trump, und guck mal, was Trump noch gesagt hat, und hier hat Trump noch Folgendes gesagt, was zur Folge hatte, dass sie alle Leute dann, ach Trump, ja, warum auch nicht, ja, dann wähle ich den mal, bums. So,
da ist ein positives Gegenbeispiel. Sabrina, die wir kürzlich hier im Podcast zu Gast hatten, die ihren eigenen Podcast Parlamentsrevue macht, der hatte ich neulich geschrieben mit einem Hinweis, guck mal, was die AfD hier gemacht hat. Die hat tatsächlich einen Antrag der CDU Thüringen einfach gecopy-pasted in den Bundestag eingebracht. Die wollten halt in Behörden das... ich würde es nennen, die geschlechtergerechte Sprache verbieten. Sie nennen es das Gendern.
Das Gendern. Den Genderwahn.
Genau. Und Sabrina hat halt kurz drüber nachgedacht. Es war ganz nett, ihr so in ihren Antworten beim Nachdenken zuzusehen. Und hat dann gesagt, nee, ich mach das nicht. Ich will dem halt so null Bühne geben. Mhm. So gar nicht. Ja. Ich will nicht, dass das bei mir überhaupt stattfindet. Und sie hat es dann auch in ihrer nächsten Folge wirklich mit keiner Silbe erwähnt, dass das stattgefunden hat.
Ja, ja, macht auch absolut Sinn. Was ich mal einfach sagen möchte, oder anders, ich möchte das jetzt gerne mal als Vehikel benutzen, weil das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, also den Fakt, dass also passiert ist, es wird ein offensichtlicher Fakt dargestellt. Und ich habe selbst mit befreundeten PodcasterInnen geredet und hatte eine ganz ähnliche Diskussion. Ich glaube sogar on air, also live. Das müsste man entweder wurde es rausgeschnitten oder es war halt dann drin, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir auch über rechts und links geredet und so. Und da habe ich halt eben auch einfach ganz klar rausgestellt, naja, aber hier diese und diese Perspektiven auf das, die sind doch einfach rechts. Das ist halt eben einfach so. Und Menschen fühlen sich da furchtbar, furchtbar schnell angefasst, wenn man denen sagt, diese Positionen, die sind rechts, weil sie eben in ihrem Kopf haben, der hat mich gerade rechtsradikal genannt. Das ist nicht, was rechts heißt. Ja, da ist noch ein zweites Wort dazu, nämlich radikal oder extrem, je nachdem. Ja? So, das ist aber, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, das ist eine rechte Position. Und das ist eine rechte Position. Und die CDU ist eine rechte Partei. Und wenn sie keine rechte Partei sein möchte, dann soll sie halt aufhören, rechte Sachen zu sagen und zu tun. Ich habe da kein Problem mit, bitte. Ja, ich meine, sie können immer mal Angela Merkel anrufen und fragen, wie es so geht. Wehrpflicht aussetzen, wie es so geht. Atommoratorium einbauen, wie das so geht. Und so weiter, ja. Können sie mal fragen. So, vielleicht hat die ja ein paar Tipps für die. Aber das Ding ist halt, solange du die ganze Zeit konservative und eben damit auch rechte Positionen vertrittst, dann muss ich nicht wundern, wenn du auch als rechte Partei bezeichnen wirst, die rechte PolitikerInnen hat. Dass eine Alice Weidel oder eine Bellatrix von Storch, ja, dass die dann in ihren Ansichten nicht nur einfach rechts, sondern rechtsextrem sind. Da, wenn sie sagen, naja, muss man halt mal an der Grenze Leute erschießen oder sowas. Das mag ja sein, dass Söder das nicht gesagt hat und dementsprechend auch nicht da einzusortieren ist. Aber das ändert eben nichts daran, dass wenn Söder eben seine, hier, ne, du hast ja gerade das Beispiel gebracht mit der gendergerechten Sprache, beziehungsweise so halt, dass also, ja, wenn du das halt eben verteidigst und vertrittst, ja, und dann dich neben den Aiwanger irgendwo hinstellst und den da auch rumpoltern lässt und so weiter, dann muss ich halt nicht wundern, ja, wenn du solche Politik machst, dass du dann auch so genannt wirst. So. Und was dann aber passiert ist, dass also Leute hinkommen, sagen, also dass Parteien hinkommen, das muss man auch mal reinziehen, ey, was ist das für eine Hybris? Dass eine Partei hinkommt und ein Medienorgan kritisiert. Also, und zwar so. Das ist unvorstellbar und ein Zeichen dafür, wie gefährlich das Internet ist. Aber anderes Thema, machen wir vielleicht mal anders. Jedenfalls, dass die also hinkommen und dass die also mit ihrer eigenen Medienmacht, ja, und die CSU hat eine gigantische Medienmacht. Die CSU strahlt ihre eigenen Parteitage aus. und sorgt dafür, dass die Parteitage exakt genau so wahrgenommen werden müssen, wie sie es will, weil sie eben nicht mehr sagen, ja, wir brauchen jetzt hier Mediencoverage. Nö, die haben selber Leute, die wissen, wie man eine GoPro benutzt oder eine DJI irgendwas Drohne, DJI, wie auch immer, ja, so eine Kameradrohne, so, oder ein iPhone oder so. So, und dann siehst du nur noch das, was diese Partei möchte. Und dass die genug Medienmacht aufweisen, um dann eine, muss man einfach sagen, öffentlich-rechtliche Institution wie Funk einzunorden auf das, was sie tun, es ist hoch bedenklich. Es ist hoch bedenklich, ganz, ganz schlimm und natürlich wirklich problematisch. So, und nochmal, und damit kommen wir jetzt, möchte ich jetzt dann gleich mal überschwenken, aber nochmal, das ist erstmal genau exakt das, was den Medien TM vorgeworfen wird, nämlich, dass sie super krass beeinflussbar sind. Und wenn du das einmal als offizielle Story hast, auf die du zeigen kannst, dann kannst du hier, guck mal, die haben das gesagt, dann hat die Partei das gesagt, dann haben sie das so korrigiert und dann fanden sogar noch Gespräche statt. Und wer weiß, ob es jetzt dann vielleicht die da oben, was ja dieses Format da ist, vielleicht gibt es das ja bald nicht mehr. Kann ja sein. Ja, oder die sind dann eben nicht mehr bei Funk oder so. Mal gucken. So, oder die berichten plötzlich völlig anders. Und damit kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Ding. Weil selbst wenn dieses Gespräch stattfindet und in diesem Gespräch sagt dann jetzt der Kai Kniefke oder wer auch immer das dann macht, sagt er halt, puh, das war jetzt aber schwierig. Schade. Da müssen wir das nächste Mal ein bisschen irgendwie vorsichtiger reden. An sich habt ihr recht. War alles korrekt, was ihr gesagt habt. Aber können wir jetzt halt auch nichts dran machen, weil die Bild-Zeitung da so draufgehauen hat. Nächstes Mal einfach irgendwie gucken. Hier ist übrigens noch ein Framing-Manual, damit ihr das nächste Mal besser machen könnt. Angenommen, das wäre das Gespräch, was die führen. Könnte sein. Ja, so. Dann sendet allein das schon das Signal, dass du natürlich dem Kai Kniefke gerne in vorauseilendem Gehorsam eine Show produzieren möchtest, die nicht dafür sorgt, dass er sich nochmal vor die Medien stellen muss, Flak kriegt, sagen muss, Entschuldigung, Entschuldigung, das tut mir sehr leid und ich rede jetzt nochmal mit meinen JournalistInnen, sondern dass du versuchst, und sei es nur unterbewusst, aber es ist schon sehr bewusst in der Situation, du willst diese Situation vermeiden. Und das ist auch Einflussnahme. Und zwar eine sehr reale, ohne dass jemand ein rotes Telefon hat, jetzt wollte ich gerade schon Thomas Bellut sagen, ich meinte, ja, so, ohne dass die CSU, sonst wäre Kai Kniefke, bei denen jetzt ein rotes Telefon hat, werden die da oben, geiler Name, eine andere Berichterstattung, andere Insta-Werbung machen und so weiter, als sie eigentlich wollen würden, in vorauseilendem Gehorsam.
Und wir können mal kurz das Gedankenexperiment machen. Wäre eine ähnliche Situation beim Spiegel denkbar? Ich glaube, nicht in der Form. Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist sehr viel mehr als der Spiegel, abhängig vom Wohlwollen der Politik. Mhm. Wenn der Spiegel sich sowas leistet, die CDU, CSU-Leute gehen trotzdem morgen wieder zum Interview, weil der Spiegel einfach ein wichtiges Medium ist. Da trauen sie sich zu sagen, ey, das geht so nicht, wir drehen euch den Hahn zu. Weil sie tatsächlich politisch die Möglichkeit dazu haben. Und das ist, halt
sie?
Genau das ist genau das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich nicht sein soll. Und also Funk ist zwar aus einem Projekt von ARD und ZDF entstanden, aber sie können da entsprechend Gelder tatsächlich kürzen. Das ist Aufgabe des Bundestages. Sie können die Gebühren entsprechend entscheiden und die können halt sehr genau sagen, okay, wir kürzen jetzt ARD und ZDF die Gebühren mit der Auflage, spart bitte bei Funk. Also jetzt nicht mit der Auflage, sondern mit dem Signal, spart bitte bei Funk. Dass sie auch genau wissen, okay, die haben uns das eingebrockt.
Ja, verstehe, klar, ja, macht Sinn. Werde mal effizienter und so, indem ihr mal weniger Funk macht. Es ist eine super spannende Sache, aber jedenfalls Und diesen Mechanismus, der ist aber noch viel, viel gefährlicher als das, was die CDU-CSU-Fraktion da fabriziert hat. Ich nenne die beide immer noch zusammen. Ist mir Schande nochmal egal, was, ob das jetzt nur die CSU war, weil mitgegangen, mitgefangen, sorry, müsst ihr halt selber antreten, liebe CDU. Dementsprechend ist das zwar gefährlich, was die gemacht haben, aber immerhin ist es noch öffentlich und nachvollziehbar. Ja? Der Teil mit dem impliziten Verbot, der gar kein Verbot sein muss. Ja, niemand muss hingehen und sagen, du darfst das nie wieder tun, sondern alleine du hast ein ernstes Gespräch mit deinem Intendanten oder mit sonst irgendwem und war jetzt nicht so doll, müssen wir das nächste Mal irgendwie besser machen. Das reicht schon. Das nächste Mal irgendwie besser machen. Ja, wie denn besser machen? Ja, am besten, indem wir es vermeiden halt. Besser machen heißt erstmal, sollte nicht nochmal vorkommen. So. Und das ist viel gefährlicher, weil dann hast du nämlich gar nichts. Weißt du, also es ist ja schon gefährlich, dass dieses Gespräch, ja, zwischen Kai Kniefke und denen da oben, dass das stattfinden wird. Und davon wird es wahrscheinlich kein Transkript geben. Davon wird es keine Aufnahme geben, was wer wie wann genau gesagt hat. Sondern das ist halt ein Gespräch. Das ist ja schön an Gesprächen. Da wird niemand am Ende ein Schriftstück verfassen, was dann von einem Intendanten, einer Intendantin, einer Verantwortlichen sonst wie unterzeichnet ist, was die dann bekommen, wo dann draufsteht mit einer Stichpunkteliste, wie sie sich bitte zu verhalten haben. Das ist einfach nur ein Gespräch. Ganz normales Gespräch. Wir unterhalten uns wie erwachsene Leute. Ganz easy, peasy und so. Und wir verstehen uns ja auch. Wir sind ja alle irgendwie auf der gleichen Wellenlänge auch. Wir wollen ja das Gleiche eigentlich. Gutes Programm und so. Ja, und das Problem an dieser Sache ist aber halt, dann hast du nicht einmal eine Paper Trail. Ja, und dann kannst du nicht einmal am Ende sagen, ja, woher kommt denn das jetzt? Und dann am Ende, ja, hast du den Kai und der sagt, ja, keine Ahnung, ich habe denen nur gesagt, müssen halt ein bisschen vorsichtiger sein, aber an sich haben sie ja einen ganz guten Job gemacht. Und dann hast du die da oben, die dann sagen, ja, wie, du hast uns aber doch gesagt, wir müssen ganz doll aufpassen, ansonsten werden wir rausgekickt. Und er hat gesagt, ich habe nie gesagt, ihr werdet rausgekickt. Ich habe gesagt, es kann dann sein, dass irgendwie uns Mittel gekürzt werden. Dann müssen wir halt mal schauen. So, ja, aber das ist doch das Gleiche. Nee, überhaupt nicht. Also, weiß ich nicht, ihr macht ja einen tollen Job und so. Also ich wollte niemals, an keiner Stelle habe ich jemals gesagt, dass ihr dann darunter leiden würdet. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das wäre eine Drohung. Das mache ich nicht. So, wenn er das überhaupt sagt, vielleicht sagt er auch einfach, nö, kam nie vor in unserem Gespräch. Tja, dann haben wir uns das wohl eingebildet. Ja, so.
Ja, und wie ich die Leute kenne, die Programmentscheidungen bei Funk machen, ich kenne nicht alle, aber ich kenne ein paar davon persönlich, werden jetzt nicht so begeistert sein, wenn ihnen da jetzt, sagen wir mal so, wenn da gewisse Einflüsse versucht werden, geltend gemacht zu werden. Also die werden da wahrscheinlich eher versuchen zu schauen, wie sie das elegant umschiffen können, da tatsächlich richtig ernsthafte Konsequenzen zu ziehen. Aber ich sag mal so, allein schon, dass die Debatte stattfindet, das ist schon ein auf die Finger hauen. Das glaube ich als Ermahnung schon reicht für die Leute, die das jetzt gemacht haben. Aber lass uns mal von diesem Beispiel ein bisschen weg zu einem, das du eingangs erwähnt hattest. Du hattest über Rammstein gesprochen, was jetzt tatsächlich schon wieder ziemlich aus den Medien raus ist. Ich fand es tatsächlich ja eine Zeit lang echt krass, dass quasi dann plötzlich jedes einzelne Rammstein-Konzert, das stattfand, ein berichtenswertes Ereignis wurde.
Ja, ne? Ja, es ist gut. Ich meine, erzähl mal weiter.
Ja, also die ganz kurze Version ist, es gibt halt Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Fans gegen den Sänger von Rammstein, Till Lindemann.
Entschuldigung, meinst du Till Lindemann?
Je nachdem, der kann ja auch schon so Till Lindemann.
Till Lindemann. Ja.
Das ist ja gerade das Faszinierende Rammstein, dass er diesen Wechsel so schön hinkriegt auch. Ja, also gegen den stehen ziemlich harte Vorwürfe im Raum.
Hart.
Auch halt gerade was da das anbelangt, dass er wirklich direkt vom Konzert weg Fans für Sex sich nach hinten bringen lässt. Und deswegen war es halt dann auf einmal so ein Ding, okay, und jetzt passiert hier wieder ein Rammstein-Konzert, das seit Monaten angekündigt war, wofür die Karten schon ewig ausverkauft sind und die Leute sind tatsächlich hingegangen.
Sie sind hingegangen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Zu einem Rammstein-Konzert.
Wo sie die Karten schon vor Monaten, bevor das rausgekommen ist, gekauft hatten.
Da sind die hingegangen immer noch.
Ja,
und die Band ist da auch hingegangen.
Beide. Und die Fans halten weiterhin zu Rammstein.
Genau.
Was ja ein bisschen auch, ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn die ganze Zeit über die AfD berichtet wird. Ja, die Leute, die es geil finden, die finden es, die werden dadurch noch so ein bisschen, mir fällt gerade nur ein Fremdwort ein, ostriziert. Deren Fronten verhärten sich da ein bisschen. Wenn man ihnen sagt, du, das darfst du aber nicht, das ist aber nicht gut, bitte lassen Sie das.
Ich habe einen Nachbarn. Das ist ein ganz besonderer Nachbar. Ja, ich lebe hier in einem 10-Parteien-Haus. 9? I guess? 12 vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Ich lebe in einem Haus.
Wir machen den Podcast nicht weiter, bevor du nicht rausgehst und die zählst.
Alles klar. Ich lebe in einem Haus mit mehreren Parteien. Und zwar im Hochparterre, also ganz unten. Und da gibt es noch ganz viele andere Leute. Und unter anderem gibt es ein Leut, das ist ein Nachbar von mir, der lebt direkt über mir. Und ich lebe jetzt hier seit, 6 Jahren oder sowas. Jedenfalls habe ich mir am Anfang natürlich ganz klar vorgenommen, mich hier vorzustellen, allen Kuchen vorbeizubringen, sagen, hallo, ich bin und so weiter. Habe ich nicht gemacht. Ja, also ich völlig anonym, keine Ahnung. Man kennt sich so vom Gucken oder so. Ich habe den Nachbarn nie gesprochen, nie. Bis zu einem Tag, wo plötzlich im Hausflur ein Aushang von natürlich anonym hing, dass das ja mal gar nicht ginge, dass man sich jetzt hier also bei der Hausverwaltung beschwert habe, weil es viel zu laut ist und so. Und als wenn das nicht mal aufhöre, dann und so weiter, würde man jetzt demnächst hier mal Schritte und so weiter. Und das Ding ist halt, kann ich ja mal disclosen, es ist jetzt schon wieder fast 23:30, während wir das hier aufnehmen, hat verschiedene Gründe. Es kommt durchaus vor, dass ich um 12 oder 12:30 immer noch am Mikro sitze und da rein spreche, manchmal sogar laut oder sogar mal dann noch, also ich versuche das dann zurück, aber auch mal schreie, ja, leise schreien, also ihr wisst schon, wie ich meine. Der Punkt, den ich machen will, ist, es ist jetzt nicht mucksmäuschenstill. Und um 12 ist es auch schon spät. Ja? Verstehe ich dann. Und dann habe ich irgendwann diesen Nachbarn also getroffen und ihn gefragt, so, hör mal, hört mal, man irzt sich hier in Bern übrigens, hört mal, wie ist das? Habt ihr irgendwelche, also bin ich laut? Ja, irgendwie und so. Und er so, nö, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, ich kriege gar nichts mit. Wüsste ich nicht. Nö. Ich so, ja, nee, weil da hing ja dieser Aushang und so weiter. Also einfach nur zum Sagen, wenn es irgendwie zu laut ist, einfach kurz, weiß ich nicht, mal Bescheid geben. Kann ich das so? Nö, ich habe noch nie was gehört. Ich so, super, cool, tipptopp. Das war das erste Mal, dass ich mit meinem Nachbarn geredet habe. Und seitdem grüßen wir uns dann immer. Der steht dann manchmal am Balkon, also sag ich hallo. Und wenn wir dann vorbeigehen auch, weil er geht auch da einkaufen, wo ich einkaufen gehe, weil das hier direkt vor der Tür ist. Und da, wo ich einkaufen gehe, kann man auch was essen. Da gibt es so ein kleines, also die nennen das Restaurant, es ist eine kantinenartige Einrichtung. Und da saß ich dann jetzt, hat Sonne geschienen, aß etwas und auf einmal setzt sich mir gegenüber besagter Nachbar hin. Hat gerade eingekauft und setzte sich dahin. Und voll doof, ja, war ich genötigt, meine Kopfhörer rauszunehmen. Jetzt muss ich ja Konversation betreiben und so. Ich kann jetzt nicht sitzen und sagen, ja, Tag. Und das war das erste Mal, dass wir uns unterhalten haben. Und er erzählte mir, ja, so, es war irgendwie Samstag, glaube ich. Ja, und er freue sich jetzt dann sehr, denn er gehe jetzt nämlich am Wochenende zum Rammstein-Konzert. Ich so, und das war genau exakt, ja, gerade da, wo der Skandal aufkam. Und da hat Rammstein dann schon bei mir das rote Telefon angerufen und mir gesagt, du sagst jetzt nichts zu dem Skandal. Und habe ich dann nicht gemacht. Ne? Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich jetzt auch dachte, jetzt muss jetzt gerade nicht, ja, ist mein Nachbar und wer weiß, ich kann jetzt ja schlecht sagen, boah, das ist aber ganz schön mutig, ausgerechnet jetzt so. Ne? Gleiches Argument wie das, was du gebracht hast, so, ach so, du hast das nur seit einem halben Jahr oder länger, die Karten, vielleicht einem Jahr. Und jetzt gehst du da trotzdem hin? Klar geht der da trotzdem hin. So, aber auf jeden Fall, so, und dann erzählt, bla bla, und er freue sich da richtig drauf, sei ja nicht ganz seine Musik, aber oh, da wurde er jetzt eingeladen und so, ja, ja, top, top, tip, top, super, alles gut, so. Zwei Wochen später treffe ich ihn wieder, setze ich wieder zu mir und dann unterhalten wir uns auch wieder und sagen, ja, wie war es? Ja, war ja ganz gut. Und dann hat er aber von sich aus den Skandal angesprochen. Ja, und er wisse jetzt ja nicht so richtig und er hat jetzt ja schon das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ihm da so schlecht gemacht wird und so und er weiß ja auch nicht, ob da überhaupt was dran ist und hin und her und so. Ich habe es natürlich gleich ein bisschen entschärft und gesagt, ja, das weiß niemand und deswegen wird jetzt einfach da ermittelt und geguckt und dann schauen wir uns das halt an. So, ne? Weil ich hatte jetzt da keine Lust, irgendwie anzukommen mit, ja, aber du hast damit verleugnest du ja Opfer und so weiter und so weiter. Das ist, also hilft dem auch nicht, ja. So der unsichere Typ. Und da hat er auch gesagt, nee, stimmt schon, also das müsste man jetzt dann schon wirklich auch sich genau angucken und so, ja, nein, also es sei schon sehr wichtig. Weil wenn da was dran wäre, das wäre ja schon nicht gut. Hm? Okay. Und damit war das Gespräch für mich auch okay. Und was mir dabei eben aufgefallen ist, ist, dass die Medien-TM in ihrem Eifer jetzt jedes einzelne Rammstein-Konzert aufzuzählen und genau zu zeigen, die Leute, wie du es gerade gesagt hast, die sich vor einem Jahr die Karte gekauft haben, gehen da trotzdem hin, obwohl jetzt hier gerade schlecht ist. So, dass diese Debatte die Leute gar nicht nervt, weil sie jetzt finden, Rammstein, die sind unfehlbar, die machen alles richtig. Gar nicht nervt, weil sie finden, da sollte man gar nicht erst drüber reden. Gar nicht unbedingt finden, die Opfer, die gibt's gar nicht. Die sind alle ausgedacht und die wollen sich jetzt wichtig machen, die anonymen Frauen. Die alle super wichtig machen. Das ist nicht, was in deren Kopf vorgeht, sondern was in deren Kopf vor allem vorgeht, ist, aber ich habe mich doch vor einem Jahr dazu entschieden, warum darf ich das jetzt nicht genießen? Warum darf ich jetzt nicht zu einer Band gehen, egal ob es jetzt meine Musik ist oder nicht, warum darf ich jetzt nicht zu einer Band gehen, wo ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe, sondern muss das jetzt abbrechen? Weil das ist, was rauskommt, also was am Ende für die Leute da steht. Dass sie sich eben fragen, warum darf ich jetzt die Musik nicht gut finden?
Ich bin sicher, ein paar werden nicht hingegangen sein, klar. Aber das werden so wenig gewesen sein, dass nicht ins Gewicht gefallen ist. Also ich hätte da jetzt ein komisches Gefühl bei, aber ich bin jetzt auch kein riesen Rammstein-Fan, nie gewesen. Nee. Ich fand einzelne Sachen von denen gut, aber...
Oh, Rammstein. Also meine Beziehung zu Rammstein ist, die haben ein Lied gemacht, das ist schon ewig alt. Das war zu George W.-Zeiten und das hieß Amerika. Und damals haben wir alle Amerika total gehasst, weil Amerika den Irak-Krieg und den Afghanistan-Krieg und so vom Zaun gebrochen haben. Und zwar deswegen, also 9/11 war natürlich der Auslöser, zumindest der politische Auslöser, aber es war von vornherein klar, dass da ganz viele Lügen mit am Start sind und dass da also ganz viel Ideologie und so weiter. Also und deswegen fanden also alle Leute George W. ganz schlimm. Zu der damaligen Zeit und Condoleezza Rice auch. Und jedenfalls haben die Rammstein dann also ein Lied Amerika gemacht. Und in dem Lied gibt es sogar die Textzeile, und ich mache jetzt nicht die komische, dunkle Stimme vom Lindemann nach, This is not a love song. So, ja. Also mit anderen Worten, das ist schon jetzt hier irgendwie Kritik.
Wozu man auch sagen muss, kontextuell, ein Großteil der Verkäufe von Rammstein sind in den USA.
Genau.
Obwohl sie Deutsch singen, sind sie in den USA Kult.
Sie sind mega Kult. Sie sind so sehr Kult, dass ich angesprochen wurde, als ich da war, ob ich Rammstein kennen würde. Und ob ich denn bitte jetzt mal sagen könnte, was denn das Lied Du hast irgendwie, was bedeutet denn Du hast? Und ich so, ja, okay, wie schreibt man das denn? Ich kannte das Lied nicht, ne? Und ich so, ja.
Das ist auf dem Matrix-Soundtrack.
Ja, ja, und ich so, ja, das ist You Have. Und er, jetzt im Ernst? Ich so, ja. Ja, das ist aber komisch. Und du hast richtig so gemerkt, wie es in ihm gearbeitet hat, weil der wohl gehört hat, dass das vielleicht auch You Hate heißen könnte. So, ja, also im Sinne von hassen eben. So, und natürlich ist das der Witz an dem Lied, aber so wie es geschrieben ist, ist das halt eben nur ein Witz, den du kennst, wenn du es hörst und nicht, wenn du es liest, sozusagen.
Ja, das so. Lied hat so einen Aufbau, das kriegst du hast.
Ja, ja, genau, eben. Ich weiß das jetzt heute alles, aber das wusste ich damals nicht, wirklich. Ich kannte das Lied halt nicht. Ich las halt nur, wie er es geschrieben hat, und ich so, ja, das heißt You Have. So, und der war völlig enttäuscht und entrüstet und so richtig so, oh krass, aber mein Kollege hat mir gesagt, das heißt irgendwie Hass, so im Sinne von, ne, eben hassen. So, jetzt muss ich dem aber erstmal sagen, dass der Unrecht hat oder so in der Art, so fühlte der, also ich glaube, der hat sich richtig enttäuscht gefühlt, dass jetzt so der Deutsche ankommt und mir sagt, das heißt ja gar nicht hassen. Egal, völlig egal. Ich will einfach nur sagen, und Rammstein hat sich zu dem Lied Amerika dann eben die, also irgendwie auf MTV, das war damals noch ein Ding, oder Viva oder sonst irgendwas, haben sie jedenfalls noch hingesetzt und dann eben lang und breit erklärt, dass das gar keine Kritik ist. Null, gar nicht, sondern völlig okay. Und ja, bla, es war so ironisch und hahaha und das war ja mit 16 Augenzwinkern und so, ach Demon, bist du blöd. Alles cool, aber ey Leute, ganz ehrlich, Kommunikation ist Kommunikation ist Kommunikation und wenn sich jemand hinsetzt und in vollem Ernst in einem Interview nochmal negiert, nochmal ganz explizit sagt, das hat diese Aussage und diese Aussage hat es nicht, dann kann man hingehen und sagen, ja, aber das ist ja, wenn man sie alle Interviews von dem kennt, dann weiß man das und so, ist mir egal. Wenn der mir das so sagt, wenn der sagt, du hast das so zu interpretieren, dann ist das für mich Schwanz einziehen. Dann ist das halt für mich ein Rückzieher machen. Und das fand ich, das habe ich dann einfach angekreidet. Das fand ich halt, das fand ich nicht gut, weil Rammstein, genau wie du es ja gerade dargelegt hast, eine richtige Macht hat in dem Sinne. Und sich dann hinzusetzen, also so ein Lied zu machen, ich erwarte von denen gar kein Lied, weißt du? Die müssen kein Lied machen. Aber sie haben das Lied gemacht, um Leute abzugreifen, die das auch so gefühlt haben. Und wie gesagt, davon gab es sehr viel zu der Zeit. Um sich dann aber ins Fernsehen zu setzen und zu sagen, nee, war gar nicht so gemeint. Damit sie auch der anderen Seite, auch die andere Seite pleasen konnten. So.
Ja, die haben ja auch so einen Album-Teaser gemacht mit ziemlich eindeutiger Holocaust.
Ja.
Und großer Aufruhr und als dann das gesamte Video rauskam zu dem Song, hat man gesehen, ach, das wird hier alles nochmal im Kontext irgendwie abgemildert und auf so oder so Art dargestellt und dann war dann alles gar nicht so schlimm, aber das war halt klar, was beabsichtigt war, genau dieser Skandal war halt beabsichtigt.
Genau. Und ich finde, in dem Augenblick, wo du nicht mehr sagen kannst, welcher Teil ist jetzt das Dog Whistling eigentlich? Ja, in dem, weil ganz ehrlich, es kann sein, ja, sie wollten harte Kritik an Amerika üben und haben dann hinterher einfach nur einen Witz gemacht. Kann aber auch sein, sie wollen es andersrum machen. Kann ja sein. Vielleicht fanden sie auch alles total toll. Und das Lied war wirklich nur Ironie. Who knows? Ja, so. Es kann sein, sie wollten eine ganz harte Kritik am Holocaust machen und so und wollten die Leute, die das irgendwie leugnen und so, die wollten sie nur voll verarschen, dass sie sich das kaufen. Kann sein. Vielleicht aber auch umgekehrt. Vielleicht finden sie das ja auch so. Vielleicht finden sie es total übertrieben und man sollte gar nicht mehr so über den Holocaust reden und so. Wer bin ich, um das zu beurteilen? Und wenn man mir aber diese Wahl lässt und man mir sagt, das musst du für dich selber entscheiden, dann sage ich, gut, dann gehe ich davon aus, dass sie es wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich auf Leute abgezielt haben, die das leugnen.
Da sind wir gerade gelandet zum schönen Thema Stöckchen gekommen.
Ja,
genau. Stöckchen, die jemand hinhält und wo Leute drüber springen. Das machen in letzter Zeit interessanterweise gerade die vorhin schon ausführlich diskutierten PolitikerInnen von CDU, CSU sehr gut. Aber natürlich auch AfD und so weiter. Habe ich gerade CDU und CSU mit AfD zusammen genannt.
Oh, Quink, ey, hör auf. Jetzt gleich ruft aber hier Thomas Berlut an. Der hat auch eine Oma. Und die ist keine Umweltsau, mein lieber Freund. Jetzt hör aber mal auf hier. Du kannst es nicht zusammen sagen.
Hühner, Stallmutt, Ora, die Olle. Jedenfalls, ja, das, diese Kunst, etwas in den Raum zu stellen und dann wird direkt drüber berichtet. Dann müssen direkt alle reagieren, weil das sei ja ach so schlimm gewesen, ach so unsagbar, wie auch immer. Womit natürlich auch Diskursverschiebungen erreicht werden. Trotzdem müssen alle drüber berichten. Warum passiert das? Warum fallen die Medien immer noch drauf rein, in Anführungszeichen? Denn ja, fallen sie drauf rein oder machen sie ihren Job?
Was ist die Antwort? Ich kenne sie nicht.
Ja, die Antwort ist natürlich, die Medien berichten über das, was interessiert. Und das, was interessiert, ist nicht unbedingt das, was die Menschen wissen müssen. Es ist vielfach auch, wir leben in einem kapitalistischen System, die Medien berichten über das, was Klicks bringt. Weil Klicks bedeuten gerade bei privaten Medien Werbeeinnahmen. Weil hinter jedem Klick ist wieder ein neuer Banner, der mit aufpoppt. Du nimmst ihn möglicherweise schon überhaupt nicht mehr wahr, weil der so schön am Rand platziert ist, aber der ist da und irgendwie weißt du dann vielleicht doch, ach, ich könnte ja mal wieder zu Obi.
Also ich brauche gerade keine, aber wenn ich eine Bohrmaschine habe, dann ist sie von Black & Decker.
Keine Ahnung, wo mir das gerade eingefallen
genau.
ist, während ich diesen Artikel darüber lese, was Friedrich Merz jetzt schon wieder zum Thema Gendern gesagt hat.
Gendern? Es gibt bei so LARP-Rollenspielen, ich weiß gar nicht, woher das kommt genau, da gibt es Gender. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und alle Leute, die LARPen und so, wissen jetzt wissen jetzt den Zusammenhang, weil die sitzen nämlich jetzt auch gerade alle vor dem Gerät, so wie Friedrich Merz dann auch immer vor dem Gerät sitzt und sagen, Kinder! Und dementsprechend, ja, überlasse ich das euch. So, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Stöckchen, was dann hingehalten wird und ob es jetzt also klappt oder nicht. Aber wie löst du diesen Konflikt auf? Also den Konflikt, den wir jetzt schon aufgezeigt haben, zwischen der Medienwirkung, die du hast, und der Interessensspirale. Wie brichst du aus am Ende? Also was ich sagen möchte ist, haben wir jetzt ja gerade länglich erklärt, berichte ich viel über zum Beispiel Rammstein, interessiert die Leute natürlich irgendwie viel Rammstein und sie hören sich das an. An irgendeinem Punkt gibt es aber dann so einen Kipppunkt, und dann interessiert es die Leute nicht mehr, fängt an sie zu nerven, sie wollen was anderes wissen. Die Frage ist jetzt, wie wird das gemessen? Ist das, also ich stelle es mir jetzt so vor, und das ist wirklich eine reine Vermutung, dass du heutzutage natürlich sehr gute KPIs hast oder Metriken, ja, also sehr gute Messungen von Klicks im Wesentlichen. Und du guckst einfach, wie lange werden unsere Rammstein-Sachen sehr, sehr gut geklickt und noch besser geklickt und noch besser geklickt. Und dann in dem Moment, wo du sagst, oh, gestern oder jetzt in den letzten 3 Stunden wurden unsere Rammstein-Sachen viel schlechter als gestern um diese Zeit geklickt. Und dann guckst du vielleicht nochmal so 1-2 Stunden und siehst, es geht jetzt immer tiefer runter. Und in dem Moment sagst du, zack, okay, wir brauchen was Neues. Und dann hast du natürlich schon was in der Hinterhand, nämlich das nächste Ding. So stelle ich es mir vor. Ist es so, wie man das macht?
Nicht überall, aber ja. Ich glaube, Bild zum Beispiel, beziehungsweise Bild.de arbeitet nach diesem Prinzip. Ich glaube auch ganz bestimmt, dass der Spiegel das mit in seine Entscheidungen mit einbezieht, was auf Spiegel.de erscheint. Und natürlich diverse andere Medien. Bei BuzzFeed war es ja, die waren ja bekannt dafür, dass die ganz viele Experimente damit gemacht haben, was geklickt wird und was nicht. Und das, was geklickt wird, das war dann was die große Masse zu sehen bekommen hat. Und die haben tatsächlich einige recht gute Sachen gemacht. Also die haben halt auch einfach bei dem, was geklickt wird, schon im Vornherein zugesehen, dass sie wirklich gute Sachen da überhaupt zur Auswahl stellen, was geklickt werden kann. Und das machen andere halt anders. Ja, aber das ist tatsächlich so, genauso funktionieren halt Bildkampagnen auch. Solange es geklickt wird, können wir das weitermachen. Und wir heizen es natürlich immer noch mal mit zusätzlicher Emotionalisierung des Themas an. So dass es weiter geklickt wird. Und mit Vereinfachungen. Also ich erinnere mich an eine Bildschlagzeile, ist der Quassel-Imam bei Jauch gut oder böse?
Der was?
Da war halt, als Günther Jauch noch eine eigene Talkshow hatte, war da ein Imam, der munter vor sich hingequasselt hat und der halt es geschafft hat, dass so ein paar muslimische Dogmen, der war Fundamentalist Und der hat ein paar schlimme Sachen geglaubt, aber so wie der es formuliert hat, klang das alles ein bisschen weniger schlimm. Und er musste dann, sah sich Bild dann gezwungen zu fragen, ist der jetzt gut oder böse? Weil, ja, Zwischentöne, das, ja, kann es vielleicht sein, dass der ein paar Sachen auch sagt, die tatsächlich gut sind, die gar nicht so schlimm sind, dass der Islam insgesamt gar nicht böse ist, aber dass da halt trotzdem ein paar Sachen einfach ganz furchtbar sind. Also ich möchte mich bitte davon distanzieren, irgendetwas gegen den Islam als Ganzes zu haben, aber da sind halt wie in jeder Religion Elemente, die sich missbrauchen lassen und die missbraucht werden. Und naja, ein solches Runterbrechen, das ist halt, womit die wiederum Dinge für Leute verdaulich machen und dann wiederum Klicks generieren, um das im nächsten Schritt natürlich komplett zu emotionalisieren, beziehungsweise allein in der Formulierung gut oder böse. Böse ist schon mit einer negativen Emotion eigentlich vorverpackt.
Ja, und das stellt auch eine völlig unzulässige Dualität her. Also es suggeriert ja, ob es das eine oder das andere sei.
Genau, das wollte ich ja gerade auch mit Grautönen so gesagt haben.
Ja. Ja, eben, also, ne, also das wäre ja, also das spricht dem Thema jedwede Ambivalenz ab. Was heißt das? Es gibt Themen, die können beides gleichzeitig sein. So, die haben einen Aspekt, der nicht geil ist, und die haben einen anderen Aspekt, der sehr, sehr geil ist. So, ne? Und lustigerweise, ja, leben wir in einer Welt, und da muss ich jetzt nicht irgendwie ein super weit hergeholtes Ding und so weiter. Ja, also was die katholische Kirche da macht, ne, mit den Priestern, die also irgendwelche kleinen Jungs missbrauchen. Ich weiß, dass der Begriff ist irgendwie, ich glaube, es heißt eigentlich, egal, ihr wisst, was ich meine, völlig Wurst jetzt. Also, ja, das ist nicht gut, aber die machen ja auch Kindergärten. So, ja, das ist der Diskurs, so wird der geführt in Deutschland. So, nicht? Und dann heißt es also, nicht alles an der Kirche ist schlecht. Ja? So, ja, und natürlich, also kann sein, gibt bestimmt Sachen, die an der Kirche nicht schlecht sind. Ich könnte jetzt gleich noch ranten über, was die Kirche so sonst so für Vorstellungen hat, wer dann in diesen Kindergärten arbeiten soll und zu was für Löhnen. Mache ich aber nicht. So, könnt ihr ja selber recherchieren. Vielleicht machen wir mal einen Podcast drüber. Aber der Punkt ist, dass diese Ambivalenz dem Islam an der Stelle völlig abgesprochen wird. Da geht es nur, ja, also entweder ist der Islam jetzt gut oder böse. Was ist er? Wer weiß er? Oder der Imam da oder was auch immer. Ja, also jedenfalls, also was ist es? Eins von beiden muss es ja sein. Böse oder gut, geht nicht beides. Katholische Kirche schon, das ist okay. Also da gibt es ein paar komische Sachen, die sind halt nicht gut. Aber der Rest ist super. Katholische Kirche tipptopp. Wir sind ja auch immerhin Abendland und so. Tipptopp.
Ja. Deswegen die Rekordaustritte derzeit.
Habe ich gehört. 500.000 letztes Jahr, ne? Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Und irgendwie was 20 Millionen insgesamt, davon 500.000, unglaublich. Also ja, herzlichen Glückwunsch, liebe katholische Kirche. Gucken wir mal. Jedenfalls, also, und das sind natürlich, ja, das ist sicherlich schwierig. Jetzt ist aber für mich trotzdem die Frage, wo lässt uns das denn? Weil natürlich das die Frage aufwirft, über was ist denn jetzt dann zu berichten? Ja, und ich will jetzt nicht in diesen Topf rein, ob wir sozusagen hier, ne, Verdachtsberichterstattung, ja oder nein oder sowas, das sind alles, das ist jetzt nichts mehr für diesen Podcast. Aber ich will jetzt vor allem so dahin, wohin, also wohin führen die Sachen, die wir bis jetzt aufgezeigt haben, wenn wir darüber sprechen, wie Gatekeeping funktioniert und sicherlich aber auch einfach, wie generell, wie hast du es vorhin gesagt, Realitätskonstruktion. Wie das funktioniert. Was können wir tun, damit, und man muss jetzt mal wirklich sagen, also ich könnte jetzt gerade den gesamten Podcast, den wir gemacht haben, nicht mal eben so in einem Satz cool runterbrechen oder so. Das ist ein sehr kompliziertes, sehr komplexes Thema mit super, also wo man richtig doll drauf achten muss, dass man das alles genau richtig versteht und dass man immer die genau richtige Dosis an, wie soll ich es sagen, Geduld und auch Aufmerksamkeit aufbringt, um genau darauf zu achten, wo jetzt da der Zwischenton liegt. Und ich kann halt voll verstehen, dass Leute nicht rund um die Uhr das können. Ja, dass sie einfach erschöpft sind und einfach sagen, ey, ist mir scheißegal, wer jetzt was wie wo gesagt hat. Ihr habt den Schwanz eingezogen, als die CSU aufgemuckt hat, damit seid ihr Staatsfunk. So, ja. Und ich kann das verstehen. Und das sage ich nicht, dass ich das gut, also ich diskutiere oder dass ich jetzt sage, diese Leute, die haben dann Recht, wenn sie das sagen oder was auch immer. Aber ich kann halt verstehen, dass Leute nicht rund um die Uhr und bei jedem Thema immer und immer und immer wieder die Kraft einfach haben, das total ausgewogen zu sehen. Also was können wir sonst tun, außer akzeptieren, dass es manchmal unfaire Urteile gibt? Das ist die eine Möglichkeit, finde ich aber unbefriedigend. Ich finde es jetzt unbefriedigend, dass wir jetzt hier irgendwie rausgehen und sagen, ja, wisst ihr, manchmal sagt man halt was Unfaires, muss mal mit leben und das ist jetzt halt eben die Gesellschaft, in der wir leben. Was sind Dinge, die man als Lichtblick geben kann? Weil, also ich sehe da nur eine Spirale, die immer und immer darker wird, wo Leute immer und immer ein dünneres Nervenkostüm haben und am Ende immer unfairere Sachen sagen. Das bringt doch keinem was.
Ja, ich würde sagen, etwas, was du für dich selbst aktiv tun kannst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer oder Personen zwischen diesen beiden Geschlechtern, du kannst dir weiterhin Schlagzeilen angucken, das musst du sogar, denn ansonsten weißt du nicht, was los ist, was an Nachrichten zur Auswahl steht. Klicke nur auf das, was wirklich wichtig ist. Halte kurz ein, wenn du eine Schlagzeile siehst, wo du denkst, das muss ich wissen. Denk drüber nach, ist das wirklich wichtig oder ist das für mich, für mein Leben und für meine Realität relevant? Könnte es das werden? Und kann es auch sein, dass hier jemand will, dass ich darauf klicke, weil das dieser Person wieder Verbreitung gibt? Weil es ist ja genau, was Sabrina ja kritisiert hat, als ich ihr gesagt habe, hier guck mal AfD und so, dass sie, wenn sie das allein in irgendeiner Form wiedergibt, auch mit, das war total blöd und lächerlich, dass es trotzdem das halt wieder verbreitet, indem eine Plattform gibt.
Ja.
Also macht da für euch selbst, das ist auch Psychohygiene, dass ihr da ein bisschen weniger. Und also muss ich erstmal ganz klar sagen, ich selbst bin da ganz eindeutig mitschuldig, dass ich auch Sachen aus den Medien aufgreife und in Social Media weiter verbreite. Gerade wenn ich finde, da ist jetzt wieder etwas total lächerlich, ey, da kann ich einen schönen Spruch zu machen, dann mache ich den gerne. Und ich weiß auch, dass dass eine gewisse Art von Weiterskandalisierung halt mehr Likes, mehr Boosts auf Mastodon bringt, als so ein zahmer Post zu einem Thema. Das ist auch etwas, wo ich noch immer nicht ganz von weggekommen bin. Es ist eine Sucht. Aber ich arbeite da ein bisschen an mir. Ich versuche, einen Feed zu schaffen, der viele Leute interessiert und der denen Spaß macht, und wo aber nicht solche Sachen vorkommen. Und genau deswegen, weil das so schwierig ist, poste ich derzeit ein bisschen weniger, als ich es vielleicht vor einiger Zeit noch bei Twitter gemacht habe. Das wären auf jeden Fall meine Tipps. Und ich möchte anmerken, dass wir über ein paar Sachen noch überhaupt nicht gesprochen haben, aber man merkt auch, das Ding wird furchtbar breit. Wir könnten auch noch False Balance mit reinnehmen. Die Frage, warum wird überhaupt über mehr als eine Woche über so ein komisches U-Boot gesprochen? Warum interessiert das die Leute? Aber das können wir vielleicht da wieder mit reinfalten. Ja, das ist wieder so ein Ding. Tut das was für deine Lebensrealität, dass da 5 Leute in einem U-Boot verloren sind? Muss man da draufklicken oder ist das letzten Endes einfach egal? In dem Fall würde ich tatsächlich sagen, es ist relativ harmlos, das wahrzunehmen. Es ist nur halt scheiße, dass das berichtet wird und wir dann wieder das Phänomen haben, aber über die tausenden Flüchtlinge im Mittelmeer wird nicht berichtet, die da auch eben im Wasser versinken. Und das ist einerseits Kacke, andererseits, ja.
Ja, aber Whataboutism hilft nicht. Und dieses, ja, aber was ist denn mit anderes Thema, was aber auch irgendwie damit verwandt ist und so weiter. Und ganz ehrlich, die Thematik mit flüchtenden Menschen, die ist nicht unterrepräsentiert. Es ist den Leuten nur trotzdem scheißegal. Es ist nicht so, dass Aufklärung fehlt. Es ist nicht so, dass die Leute das nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht haben sie es nicht auf dem Schirm, dass tatsächlich immer noch Leute im Mittelmeer ertrinken. Vielleicht haben sie das nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, selbst das ist gewusst, ist known. Und es interessiert sie dennoch nicht. Ja? Nicht, weil sie es nicht wissen, sondern weil sie es ausblenden. Aber das ist eine komplett andere Thematik. Und ich glaube, natürlich hast du recht. Ja, es gibt weitere Medienphänomene, die in die eine oder die andere Richtung das, wie soll ich sagen, befördern, ob es etwas in die Medien schafft oder nicht. So. Und ich denke aber ganz ehrlich, um das U-Boot-Thema mit der Titan, das war so ein kleines, wie sich hinterher herausgestellt hat, technisch nicht einmal überprüftes U-Boot, Submersible, das ist ein bisschen schwierig, weil U-Boot ist eigentlich falsch, es ist irgendwie so ein Untertauchgerät aus dem 3D-Drucker. Ich übertreibe, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist jedenfalls jetzt nicht ein U-Boot Militärtechnik. Ja? So, das will ich damit sagen. Und das ist halt scheinbar kaputt gegangen. Mit anderen Worten, wurde von den enormen Wassermassen zerdrückt und ist dann implodiert und hat also die Menschen, die Insassen, getötet. Wurde aber eine ganze Woche gesucht, weil man eben nicht sicher war, ob sie nicht vielleicht einfach am Meeresgrund rumliegen und da auf Hilfe warten. Also jetzt nicht die Menschen, sondern in dem U-Boot drin natürlich, ne? So. Was halt hätte sein können. So, stellte sich raus, ist wahrscheinlich nicht passiert. Sie sind wahrscheinlich sehr, sehr schnell gestorben. Das kann man zumindest sagen. Und da gab es also jedenfalls sehr, sehr große Debatten drum. Ne? Warum wird über das berichtet und was noch nicht? Naja, also, weil der Nachrichtenwert gar nicht war, dass irgendwelche Leute irgendwo runtergegangen sind, sondern dass das einer von denen war ein Milliardär, glaube ich, ne? Also erstmal, dass das sehr, also Menschen waren, die sehr herausgehoben sind von ihrem Sozialstatus. Und infolgedessen, da eben eine enorm gigantische Suche abgegangen ist, so, die also richtig, richtig, richtig viele Mittel verschlungen hat zu dem Zeitpunkt. Und es war eher das, worüber man berichtet hat. Und ich glaube, viele Leute haben sich gedacht, jetzt wird gesucht, so ganz extrem, weil darüber so berichtet wird. Aber es war umgekehrt der Fall. Es wurde erst diese enorme Anstrengung gemacht und dann wurde infolgedessen darüber berichtet. Ja, es war nicht, dass die Medien gesagt haben, das ist so wichtig, wir müssen jeden Tag darüber berichten, sondern es war so viel, was man darüber berichten konnte, weil eben da auch einfach viel zu gemacht wurde. Und deswegen, also, aber das sind alles Sachen, das heißt ja nicht, dass wir die nicht nochmal aufgreifen können. Ich glaube nur ganz ehrlich, dass diese Mechanismen, also gerade False Balance beispielsweise, das ist jetzt, weiß ich nicht, unterscheidet sich nur sehr, sehr marginal von diesem vorauseilenden Gehorsam, den ich vorhin gesagt habe. Ja, weil eigentlich ist es sogar eher, um ganz genau zu sein, eine direkte, wie soll ich sagen, eine direkte Folge davon, wenn du so möchtest. Ja?
Also ich komme jetzt gerade auch deswegen nochmal auf das Thema False Balance, weil ich kürzlich Ingo Zamperoni im Übermedien-Podcast gehört habe, der bei der Frage, muss man denn über Trump überhaupt noch berichten, der da lange drüber gesprochen hat. War eine interessante Folge, kann man empfehlen. Ich war nur ein bisschen überrascht, wie wenig ich dem Zamperoni zuhören kann. Ich fand, der hat sehr langweilig gesprochen. Der war halt wirklich der Auffassung, wir müssen auch unbedingt darüber berichten, wenn es zu etwas eine andere Meinung gibt. Beziehungsweise eine andere Sichtweise nicht so. Nein, das ist genau das, was ihr nicht machen dürft.
Nein.
Also nicht, wenn es gesicherte Tatsachen gibt und dann kommt irgend so ein Hampel und sagt, ich habe ja aber eine Studie in meinem Badezimmer gemacht, so beim Baden nebenher, und die sagt was anderes.
Es gibt, das muss man echt jetzt mal sagen, es gibt zu allem immer eine andere Meinung. Das muss man sich bitte vor Augen führen. Wenn Ingo Zamperoni das nächste Mal denkt, muss er sich vor Augen führen, dass es Menschen gibt, die daran zweifeln, dass die Erde nicht flach ist. Ja? Ich sage nicht rund, weil eine Kartoffel und so weiter, ist mir egal. Ja, so, ich will einfach nur sagen, es gibt Leute, die sagen, die Erde, die ist flach. So, das ist eine andere Meinung zu allen anderen Leuten auf der Welt, aber es gibt eine kleine Menge von Leuten, die sagen das. Man muss das nicht berichten. Man muss das null berichten. Man kann einfach sagen, nee, ist Quatsch. Ja, frei ausgedacht. Schön, dass das deine Meinung ist, ist aber nicht richtig so. Und dementsprechend, man muss da gar nichts. Also es gibt zu allem immer eine andere Meinung. Egal, du kannst mir jetzt ein Thema sagen, irgendeins, und ich sage dir, ja, gibt eine andere Meinung dazu. Völlig, komplett. So, und da muss man eben einfach sagen, ein paar Themen davon sind dann politischer Natur, ja, die sind schwierig und da kannst du dann wirklich sehr, sehr, sehr lange drüber diskutieren. Und es gibt aber Themen, das braucht man nicht. Die sind einfach ganz objektiv falsch, ne? Und eins davon ist zum Beispiel, Schwerkraft kommt von links. So. Muss man nicht drüber diskutieren. Ja, ist völlig egal. Schwerkraft kommt nicht von links.
Das Beispiel ist ja, gibt es den menschengemachten Klimawandel? Wir wissen mittlerweile gesichert, ja es gibt ihn. Ja. Hört auf, über Leute zu berichten, die sagen, dass es ihn nicht gibt.
Genau, richtig. So, aber ich würde sagen, dass wir damit jetzt langsam an dem natürlichen Ende des Podcasts, dieses Podcasts angekommen sind. Ihr merkt, normalerweise ist das der Moment, in dem ich also jetzt nochmal genau zusammenfasse, was wir die letzten anderthalb Stunden hier für euch gesagt haben. Ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Kann ich nicht. Ich kann das nicht guten Gewissens machen, weil es wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Und weil man eine richtig dolle Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit gegen diese enorm rasch ändernde Realität, Medienrealität, sage ich mal, die sich um uns herum aufbaut, braucht, damit man daran nicht verzweifelt. Und wenn ihr irgendwann in eurem ganzen Leben mal das Gefühl haben wolltet, boah, wie ist das eigentlich, in so einer Zeit zu leben, wo so richtig viel im Umbruch ist? Wie ist das eigentlich, wenn ich zum Beispiel im Zarenreich Russland lebe, während da gerade während da gerade der Umsturz ist, die Zarenfamilie wird ermordet und die Sowjetunion gründet sich. Wie ist sowas? Wie ist das, wenn so richtig die ganze Welt im Umbruch sich befindet? So. So.
Ach so.
Ja. So. Oh. So ist das. Exakt so. Man sitzt da und alles ist um einen rum zu viel und man weiß nicht, wohin es führt. So. Wenn wir heute über das Thema, und das ist immer noch sehr in den Kinderschuhen, aber es wird, das bekommt ihr alle mit, ne? Es wird ja sehr viel über dieses, also sehr viel politisch über das Thema AI gesprochen und wie man das jetzt zu regulieren hat und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht groß aufmachen. Wir werden da bestimmt zu einer gegebenen Zeit nochmal drüber reden. Aber ich will einfach nur sagen, einer der Gründe, weswegen das jetzt gerade so gemacht wird, ist, weil man eine große, große Sorge hat, dass einem nochmal sowas passieren kann wie das Internet. Weil was wir hier gerade haben, ist das Internet. Immer noch. Ja, immer noch. Auch heute noch. Ich weiß, das iPhone ist ewig alt. Ich weiß, Smartphones sind ewig alt. Ich weiß, das Internet ist irgendwie doch schon in den 90ern gefloppt und so weiter. Das ist immer noch Nachwirkung vom Internet. Mindestens seit den letzten 10 Jahren. Ja, und wir langsam beginnen wir zu verstehen, warum das so gefährlich, so schlimm ist, so viele Chancen birgt, aber auch so viele Gefahren. So, und die Zeit, die ihr gerade erlebt, das sind die Auswirkungen des Internets. Immer noch. Das ist der Grund, weswegen wir hier anderthalb Stunden über Gatekeeping und über wie machen Medien Medien und darüber reden, dass die CDU-CSU-Fraktion die Macht hat, ja, die Öffentlich-Rechtlichen so sehr unter Druck zu setzen. Auf ihren eigenen Kanälen. Auf ihren eigenen Kanälen. Und damit würde ich jetzt aber dann wirklich sagen, lieber Quink, dass wir doch eigentlich mal in den verdienten Feierabend gehen, oder?
Uns Richtung Ausgang bewegen, ja.
Gut, also, liebe HörerInnen, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt hier jederzeit reinhören, aber nur dann, wenn ich neue Folgen schneide. Und ich hoffe, dass ihr das regelmäßig tun werdet. Und damit verabscheue ich mich. Ciao.
Weißt du eigentlich, dass ich 9 News-Apps auf dem Smartphone habe?
9? Welche? 9 Stück. Ja, und welche ist deine liebste?
Ich glaube doch Tagesschau.de.
Krass. Ich konsumiere meine Nachrichten fast ausschließlich komplett nur in Podcast-Form. Das ist wirklich wahr. Also, klar.
Bin immer ein bisschen nachgelagert, ne?
Ja, ist ein bisschen nachgelagert. Kommt auch drauf an. Also, ich höre natürlich zum Beispiel The Daily, ne? Von der New York Times. Die ist schon sehr am Puls der Zeit und die sind ja auch oft international. Aber wirklich ganz, ganz oft ist das Podcast, ist es einfach das Medium des Podcasts. Das heißt nicht, dass ich niemals was lese, aber zum Beispiel das Titan-Ding habe ich erst Tage später mitbekommen. Also im Sinne von 2 oder 3.
Ja. Das musstest du auch nicht rechtzeitig mitbekommen. Das war für dich als Person ja völlig egal.
Ja, und ihr müsst auch nicht rechtzeitig mitbekommen, dass wir weiter aufnehmen. Aber wir machen das trotzdem und ihr werdet das eines Tages hören. Und ich hoffe, dieser Tag war heute. Bis dann. Ciao.
See.